Radio Prag Nachrichten.
Bildungsminister Fiala zieht die Hochschulreform zurück. Die Serie von Behördenblockaden wurde mit einer Protestkundgebung vor dem Finanzministerium beendet. EU-Innenminister sprechen sich für neue Grenzkontrollen im Schengen-Raum aus. Bildungsminister Petr Fiala hat beschlossen, den Entwurf seines Vorgängers Josef Dobeš zur umstrittenen Reform der tschechischen Hochschulen zurückzuziehen. Die Reformänderungen werden nicht in einem neuen Gesetz, sondern in einer Novelle des bestehenden Hochschulgesetzes festgelegt. Der Entwurf eines anderen umstrittenen Gesetzes, das die finanzielle Hilfe für Studenten regeln soll, werde umgearbeitet und solle nicht mehr mit der Regelung der Studiengebühren verbunden werden. Fiala gab dies am Donnerstag nach seinem Treffen mit den Rektoren bekannt. Die Einführung von Studiengebühren stehe nicht im Programm dieser Regierung, sagte Fiala. Er fügte allerdings hinzu, man erwäge die Einführung einer Einschreibegebühr an den Universitäten. Des Weiteren wurde mit den Rektoren vereinbart, dass das Bildungsministerium Mittel für 5% weniger Studenten den Universitäten zur Verfügung stellt. Die Gelder sollen je nach der Qualität der Schulen verteilt werden. Die Serie von Protestaktionen und Behördenblockaden wurde am Donnerstag mit einer Protestkundgebung vor dem Finanzministerium beendet. Die Plattform der Gewerkschaften und Aktivisten Stopp der Regierung hat mit der Serie ihren Protest gegen die Regierungsreform zum Ausdruck gebracht. Vor dem Finanzministerium kam es zu einem Zwischenfall, wobei Finanzminister Miroslav Kalousek von einem der Teilnehmer bespuckt wurde. An die 200 Demonstranten haben vulgäre Parolen skandiert und dem Minister nicht ermöglicht, eine Rede zu halten. Kalousek sagte dazu, er respektiere die Legitimität des Protests und habe nie eine Diskussion vermieden. Der Gewerkschaftsboss Zavadil habe allerdings nur Feiglinge vor das Amt geführt. Die Staaten in Europa sollen auch künftig im Alleingang neue Grenzkontrollen einführen dürfen. Erstmals auch dann, wenn zahlreiche illegale Einwanderer ins Land kommen. Auf eine entsprechende Reform des Schengen-Raums der Reisefreiheit haben sich die EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg im Grundsatz verständigt. Demnach sollen Schengen-Länder ihre Grenzen aus mehr Gründen und länger als bisher wieder schließen dürfen. Der tschechische Innenminister Jan Kubice sagte dazu gegenüber der Presseagentur ČTK, es handle sich um eine Notfallvariante. Ein Kompromiss wäre für die Tschechische Republik annehmbar. Der Durchschnittslohn ist in Tschechien im ersten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahr um umgerechnet 33 Euro auf umgerechnet 965 Euro gestiegen. Unter Berücksichtigung der Inflation ist der Reallohn jedoch um 0,1% gesunken. Die Daten wurden am Donnerstag vom tschechischen Statistikamt ČSU veröffentlicht. Bereits an diesem Freitag findet in Breslau das Auftaktspiel der Fußball-EM zwischen den Tschechen und Russland statt. Mit 5 Spielern aus der deutschen Fußball-Bundesliga will Tschechien bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine bestehen. Das Team von Coach Michal Bilek hat mit Co-Gastgeber Polen, Russland und Griechenland eine ausgeglichene Gruppe erwischt. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien meist bewölkt. Es ist mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Roma stellen mehr als 30% der Schüler an den sogenannten praktischen Schulen dar, die Kinder mit einer leichten Behinderung fördern sollen. Dabei repräsentiert die Roma-Minderheit knapp 3% der Gesamtbevölkerung Tschechiens. Der tschechische Ombudsmann spricht von einer indirekten Diskriminierung. Am Anfang war eine Gruppe von Enthusiasten, die den von Naturkatastrophen betroffenen Menschen helfen wollten. Člověk v tísni, zu Deutsch Mensch in Not, ist inzwischen zu einer renommierten Hilfsorganisation geworden, die in vielen Krisengebieten der Welt tätig ist. Gegründet wurde die Hilfsorganisation vor 20 Jahren. Wegen der bevorstehenden Europameisterschaft im Fußball werden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Dazu gehören auch Kontrollen an der Grenze zu Polen. Im heutigen Aviso erfahren Sie mehr über das Programm des Tschechischen Zentrums in Berlin. Bleiben Sie dran! Der tschechische Ombudsmann hat eine Studie veröffentlicht, nach der Kinder aus der Roma-Minderheit weiterhin verhältnismäßig oft an Sonderschulen unterrichtet werden. Laut der Untersuchung sind etwa ein Drittel der Schüler dieser sogenannten praktischen Schulen Roma. Dies würde bedeuten, die häufige nationale, aber auch internationale Kritik an der Tschechischen Republik hat bisher nur wenig Ergebnisse gebracht. Marco Zimmermann berichtet.
An Sonderschulen, seit einiger Zeit praktische Schulen genannt, sollen in Tschechien Kinder mit leichter geistiger Behinderung unterrichtet werden. Unter dieser Diagnose werden aber auch viele Roma an diese Schulen verwiesen. Das wird seit langem von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von der EU-Kommission kritisiert. Nun hat das Büro des tschechischen Ombudsmanns Pavel Wawarzowski eine neue Studie erstellt. Das Ergebnis, die Zahl der Roma an Sonderschulen korrespondiert nicht mit ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung.
Wir haben in einer sehr objektiven Studie festgestellt, dass etwa 30% der Schüler an praktischen Schulen aus Roma-Familien stammen. Es wäre absurd anzunehmen, dass der Anteil der geistigen Behinderungen in dieser bestimmten ethnischen Gruppe einen solch hohen Wert hat. Daher entspricht die Praxis, die Kinder auf diese Schulen zu schicken, nicht objektiven Kriterien.
Der Prozentsatz von Roma an der Gesamtbevölkerung liegt nämlich nur bei 1,4 bis 2,8%. Zudem starten Abgänger der praktischen Schulen mit einer besonderen Last in den Berufsalltag, fügt Ombudsmann Wawarzowski hinzu.
Diesen Kindern nur eine Ausbildung von niedrigerem Standard zu bieten, ist nicht vorteilhaft, denn ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt tendieren später gegen Null. Dadurch schaffen wir nur mehr und mehr Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht zurechtkommen.
Der Vorsitzende des Verbands der Sonderschulpädagogen, Jiří Pilář, verteidigt das tschechische Bildungssystem.
Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, dass dank unseres Ausbildungssystems 30% der Roma eine Mittelschulbildung haben. Im restlichen Europa liegt dieser Wert nur bei 20%. Und 30 bis 40% der Roma in Tschechien haben Arbeit. In Frankreich, Italien und anderen europäischen Ländern bewegt sich dieser Wert um die 10%. Daher glaube ich, dass unser System nicht so schlecht ist.
Über eine Aufnahme von Kindern an praktischen Schulen entscheidet der Schuldirektor. Er braucht dazu das Gutachten einer fachlichen Beratungsstelle und das schriftliche Einverständnis der Eltern. Häufig fließen aber nicht medizinische Erkenntnisse, sondern soziokulturelle Umstände in die Beurteilung über eine geistige Behinderung ein, so die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung Monika Šimůnková. Dass dies gängige Praxis sei, bestätigt indirekt auch Pilář.
Wenn die Kinder aus einem sozial völlig unanpassungsfähigen Umfeld kommen, haben sie große Probleme, sich an normalen Schulen zurechtzufinden. Ihnen fehlt die Basis, die andere Kinder haben. Es geht nicht darum, ob jemand Roma oder nicht Roma ist, sondern darum, ob diese Grundlagen für die Schulbildung vorhanden sind.
Der Ombudsmann hat der Regierung und dem Bildungsministerium nun einen Vorschlag unterbreitet. Zum 1. September sollen die Schulen dem Bildungsministerium melden, ob und wie viele Kinder mit leichter geistiger Behinderung sie aufnehmen.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über die Situation der Roma-Schüler. Den Roma-Kindern versuchen auch mehrere Bürgerinitiativen und große Hilfsorganisationen unter die Arme zu greifen. Über eine davon werden wir noch mehr berichten. Was haben der damalige Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina, das Hochwasser 2002 in Böhmen und der Tsunami im Dezember 2004 im Indischen Ozean gemeinsam? Natürlich, es sind alles tragische Ereignisse, die neben mehreren Opfern vor allem viel Not und Elend nach sich gezogen haben. Erdrückende Zustände also, die besonders dank internationaler Hilfsorganisationen danach Schritt für Schritt abgebaut wurden. Eine unter ihnen sehr anerkannte Gruppierung ist die tschechische Hilfsorganisation Člověk v tísni, Mensch in Not, die dieser Tage auf ihr 20-jähriges Jubiläum zurückblicken kann. Lothar Martin stellt Ihnen die Organisation etwas näher vor.
In den 20 Jahren ihrer Existenz hat die Organisation Člověk v tísni humanitäre Hilfe von umgerechnet rund 220 Millionen Euro umgesetzt. Damit ist Člověk v tísni vom Umfang ihrer Tätigkeit her nicht nur die größte Hilfsorganisation in Tschechien, sondern hat materiell auch mehr als fünfmal so viel Hilfe auf den Weg gebracht wie die Organisation ADRA, die ebenfalls seit 20 Jahren von Prag aus operiert. Die Idee für ihre spätere Tätigkeit hatten Prager Studenten bereits 4 Jahre vor der Gründung ihrer Organisation. Jan Urban, einer der Mitbegründer von Člověk v tísni, erinnert sich.
Die Anfänge gehen auf das Jahr 1988 zurück, als sich eine kleine, eng befreundete Gruppe von Studenten um Šimon Pánek nach dem Erdbeben in Armenien dazu entschlossen hatte, etwas gegen die dort herrschende Not zu tun. Der Gruppe gelang es, die Medien für eine entsprechende Kampagne zu gewinnen. Mit Erfolg, denn bald darauf brachten mehrere Flugzeuge und sogar ein ganzer Zug allerlei Hilfsgüter aus der Tschechoslowakei nach Armenien.
Offiziell begann Člověk v tísni dann im Frühsommer 1992 mit seiner Hilfstätigkeit. Dabei stand erneut eine krisengeschüttelte Region im Fokus.
Es begann mit einer Kampagne für Bergkarabach. Dort eskalierte damals der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. In Prag aber konzentrierte sich alles in einem winzigen Büro der Tageszeitung Lidové Noviny. Dort traf sich immer öfter eine kleine Gruppe von engagierten Leuten, die Idee zur humanitären Hilfstätigkeit wurde geboren und die Organisation kam ins Rollen.
Schildert Jan Urban. Damals hieß die Organisation wegen der Lage ihres Sitzes noch Stiftung Lidové Noviny. 2 Jahre später wurde daraus die Stiftung Mensch in Not beim tschechischen Fernsehen. Seit 1999 fungiert die Organisation unter ihrem heutigen Namen. Was sich Člověk v tísni über all diese Jahre bewahrt hat, ist der spürbare Wunsch der Organisation, anderen wirklich helfen zu wollen, bestätigt die Finanzkoordinatorin für Pakistan und Afghanistan, Markéta Novotná.
Člověk v tísni si pořád drží to nadšení.
Bei den Mitgliedern von Člověk v tísni ist bis heute der Enthusiasmus und die Motivation, Menschen in Not zu helfen, ungebrochen hoch. Und geblieben ist auch das Credo unserer Arbeit, nämlich den Menschen, denen wir helfen, so nah wie möglich zu sein.
Die direkte Nähe zu den Betroffenen ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Člověk v tísni. Das hat der Organisation nicht nur zu Dank und Anerkennung unter den notleidenden Menschen in 24 Ländern, sondern auch zu viel Vertrauen und großem Respekt unter potenziellen Spendern verholfen. Dazu sagte Jan Urban,
Šimon Pánek hat etwas eingeführt, was danach alle Hilfsorganisationen kopiert haben. Im Balkankrieg haben wir damit begonnen, den Schwarzmarkt in Sarajevo zu überwachen. Wir haben unter anderem den Küchen in den Krankenhäusern auf die Finger geschaut. Daher konnte es uns nicht passieren, dass zum Beispiel unsere für Kinder gekochten Suppen auf einmal auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind, wie es vielen anderen Hilfsorganisationen passiert ist. Dadurch haben wir Respekt gewonnen.
Člověk v tísni mit seinem Direktor Šimon Pánek ist also bereits zu einer festen Größe unter den internationalen Hilfsorganisationen aufgestiegen.
Lothar Martin war das mit einem Bericht über die Hilfsorganisation Mensch in Not. Ein Thema wird in den nächsten Tagen alle Medien auch hierzulande dominieren, die Fußball-Europameisterschaft. Eine Großveranstaltung wie die Fußball-Europameisterschaft hat nicht nur schöne Seiten. Sicherheit ist zum Beispiel ein Thema, das wichtig ist, aber mindestens auch zu Behinderungen führt. Zum Beispiel an der Grenze zu Polen. Mehr von Till Janzer.
Ohne Ausweis geht seit Montag nichts mehr. Für die Zeit der Fußball-EM hat Polen wieder Grenzkontrollen eingeführt bei der Anfahrt aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Außerdem lässt es sich bis zum 1. Juli aus Tschechien nur noch über größere Grenzübergänge nach Polen kommen. Iva Kormoschowa von der Polizei im Kreis Hradec Králové in Ostböhmen.
Alle anderen Übergänge, die ansonsten für Autos geöffnet seien, könnten während der Zeit der Beschränkungen nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad genutzt werden, so Kormoschowa. Polen hat eine Ausnahme von der EU erhalten und darf 4 Wochen lang verstärkt den Reiseverkehr überwachen. Der polnische Grenzschutz verspricht aber nur stichprobenartig zu kontrollieren. Familien mit Kindern wolle man nicht stoppen, hieß es. Allerdings werden sich spätestens am Freitag mehrere tausend tschechische Fans auf den Weg nach Breslau machen, wo ihre Mannschaft am Abend das Auftaktspiel gegen Russland bestreitet. Deswegen rät der Polizeichef des mährisch-schlesischen Kreises, Tomasz Tuhy, sich auf Verzögerungen einzustellen. Ab Ende der Woche erwartet die Polizei, dass es zu leichten Verkehrsproblemen an allen Grenzübergängen zu Polen komme, so Tuhy. Die polnischen Grenzzöllner wollen vor allem verhindern, dass Fußball-Hooligans den Weg in die Spielstätten finden. Sie haben daher Zugriff auf die europäischen Fahndungscomputer, in denen Gewalttäter im Bereich Sport gespeichert sind. Zudem werden auch tschechische Polizisten im Einsatz sein, wie Tuhy sagt. Rund 40 uniformierte Polizisten werden vor Ort, also in Breslau, sein und ihre polnischen Kollegen unterstützen. Zudem sollen sie auch den tschechischen Fans als Ratgeber zur Seite stehen, um kleinere Probleme direkt vor Ort zu lösen. Wir haben des Weiteren Spezialisten im Einsatz, die sich mit Gewalttätern im Fußball auskennen. Es handelt sich um ein Team, das in diesen Tagen bereits nach Polen gefahren ist und der tschechischen Kriminalpolizei angehört. Gewalttätige Fans finden sich in Tschechien jedoch ausschließlich in der Vereinsszene. Berüchtigt sind die Hooligans von Baník Ostrava, Sparta Prag und Zbrojovka Brünn. Die Fans der tschechischen Nationalmannschaft sind zwar auch lautstark, aber normalerweise harmlos.
Till Janze berichtete über einige der Sicherheitsmaßnahmen, die anlässlich der Fußball-EM getroffen wurden. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Unangepasste Künstlerinnen-Design und Literatur. Das Juniprogramm des Tschechischen Zentrums Berlin ist gewohnt abwechslungsreich. Kurz vor dem Hochsommer, der für das Zentrum räumliche Veränderungen bringen wird, gibt es auch noch die Möglichkeit, seine Tschechischkenntnisse zertifizieren zu lassen. Einzelheiten zum Programm erläutert die Programmleiterin Dr. Christina Frankenberg im Interview mit Radio Prag.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Frau Frankenberg, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Interview.
Ja, sehr gerne.
Jetzt Anfang Juni wurde in Berlin ja schon eröffnet die Ausstellung Useless, unbrauchbar. Wer stellt denn da aus und ist dieser Name symptomatisch für das, was es dann dort zu sehen gibt?
Also das ist eine Ausstellung, in der die Werke ausschließlich von unangepassten tschechischen Künstlerinnen zu sehen sind. Also gezeigt werden unter anderem Werke von Katarzyna Olivova, Blanka Jakubčíková, Pavla Šeránková, Šárka Mikešová und so weiter und so fort. Diesen Künstlerinnen ist gemein, dass sie das Potenzial haben, zu einer Katastrophe gar für Kuratoren und von Organisatoren von Ausstellungen zu werden, weil sie sich eben nicht diesem ganz normalen oder diesem gängigen Kunstbetrieb unterordnen wollen. Und sie stehen so ein bisschen eben außerhalb dieses allgemeinen Kunstbetriebes. Und interessant ist vielleicht auch noch, dass diese Ausstellungen dass es nicht nur eine Ausstellung ist, sondern das ist an 3 Veranstaltungsorten zu sehen, in 3 Galerien in Berlin, in Kreuzberg und im Prenzlauer Berg. 2 dieser Ausstellungen sind schon eröffnet worden am letzten Wochenende, letzten Freitag und letzten Sonnabend. Aber jetzt am Freitag wird auch noch ein 3. Teil dieser Ausstellung eröffnet im Prenzlauer Berg, im der Galerie General Public, und erwähnen sollte man auf jeden Fall, dass es eine Ausstellung ist der Kuratoren Lenka Klodova, Ivan Menschel und Christian Seipel. Das tschechische Zentrum unterstützt diese Ausstellung und wir begleiten die, aber wir waren nicht diejenigen, die diese Ausstellung initiiert hätten.
Ja, dann gibt es noch eine weitere Ausstellung, Prag 1900 bis 1945, Literatur statt zweier Sprachen vieler Mittler. Die wird auch bis zum 23. Juni in Berlin zu Gast sein. Worum handelt es sich da genau?
Also das ist eine ganz andere Ausstellung, die ist eher historisch orientiert. Diese Ausstellung stellt nicht nur Prag als eine zweisprachige Literaturstadt in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts vor, sondern die macht auch mit den Mittlern bekannt, mit Übersetzern, die zwischen der tschechischen und deutschsprachigen Literatur in Prag vermittelt haben. Einige dieser Namen kennt man ja, also Max Brod, Pavel Eisner oder auch den Namen Milena Jesenská haben wir sicherlich alle schon gehört. Es gibt aber auch ganz viele unbekannte Übersetzer, wie zum Beispiel Jan Grimmeler oder Ottokar Fischer, Jarmila Hasova, Nečasova. Und auch all diesen unbekannteren Übersetzern ist ein großer Teil dieser Ausstellung gewidmet, die in der Humboldt-Universität zu sehen ist. Zusammengestellt hat diese Ausstellung der Adalbert-Stifter-Verein in München. Es gibt aber nicht nur diese Ausstellungspanels mit Text und interessanten Fotos, sondern ganz interessant ist auch eine Hörstation, wo man sich Hörbeispiele oder Tonbeispiele aus der Zeit anhören kann. Unter anderem gibt es dort ein Interview mit Max Brod, das da gegeben hat. Und aufgebaut ist diese Ausstellung wie eine Art Kaffeehaus. Es gibt auch Faksimiles von alten Zeitungen und Büchern, in denen man in der Ausstellung selber auch blättern kann.
Und Sie haben dazu auch eine Art Begleitprogramm.
Genau. Die Ausstellung selber ist, wie ich schon sagte, ja eher historisch orientiert. Und in dem Begleitprogramm, was 4 Veranstaltungen umfasst, spannen wir dann den Bogen auch bis in die Jetztzeit. In diesem Begleitprogramm stellt sich unter anderem der Übersetzer Karl-Heinz Jehn vor, der den Literaturinteressierten bekannt ist, sicherlich als einer der beiden Übersetzer, die die Werke von Bohumil Hrabal ins Deutsche übertragen haben. Es gibt einen Vortrag zur Multiethnizität in Prag der Jahrhundertwende, also auch wieder ein eher historisches Thema. Und am 19. Juni, da haben wir 2 interessante Gäste zu Gast, die die Prager Literaturszene heute vorstellen werden. Und zwar werden dort Joachim Dvořák sprechen und Mirko Kretsch. Joachim Dvořák ist der Verleger, der den Labyrinth Verlag gegründet hat in Prag. Er ist auch derjenige, der vor vielen Jahren oder vor 10 Jahren inzwischen Jaroslav Rudič entdeckt hat. Und er organisiert auch literarische Veranstaltungen und Festivals. Mirko Kretsch, unser anderer Gesprächspartner, ist der Übersetzer unter anderem von Irina Doskova, Emil Hackel und Miloš Urban. Und die beiden werden darüber sprechen, was die Literaturstadt Prag heute anzubieten hat.
Gerade beginnt das Design Festival Berlin. Und da sind auch tschechische Designer dabei, oder?
Genau. Das ist ein großes internationales Designfestival, die MY heißt es, und wird hier auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof gezeigt. Da sind einige tschechische Künstler oder Designer vertreten, die in zwei Gruppierungen sich präsentieren in Berlin. Das ist einmal das Projekt Collab Nummer 1. Das sind 2 tschechische Designer, Maciej Chabera und Martin Jampach. Und das zweite ist das Projekt Design Supermarkt. Und unter diesem Projekt stellt sich eine ganze Gruppe von Designern und Designstudios in Berlin vor. Dieses Festival wird noch bis zum 10.06. hier in Berlin zu sehen sein. Also wer am Wochenende in der Stadt ist, hat dann auch die Möglichkeit, auf dem Festival die tschechischen Designer zu besuchen.
Dann gibt es diesen Monat auch etwas Musik. Auf diesem Festival Fête de la Musique wird auch eine tschechische Band auftreten.
Genau. Das Festival Fête de la Musique findet jedes Jahr am 21. Juni statt. Das ist ein großer musikalischer Feiertag zum Sommeranfang, der übrigens nicht nur in Berlin stattfindet, sondern, wie ich nachgeschaut habe, in 340 Städten weltweit. Wenn ich mich nicht irre, kommt das aus Paris, die Initiative. In Berlin ist das aber schon seit vielen Jahren ein Bestandteil des Kulturlebens geworden. An diesem Tag, also immer am 21.06., hat man die Möglichkeit, tagsüber verschiedenste Bands und Musiker zu hören, die in der ganzen Stadt auftreten. Und wir freuen uns, dass nach einigen Jahren diesmal auch wieder Musiker aus Tschechien mit dabei sind. Das ist die Band The Linings. Die treten auf der Bühne Der alte Fritz auf. Diese befindet sich direkt im Zentrum der Stadt in Mitte und dort ist die Band um 21 Uhr zu hören.
Dann gibt es noch was ganz anderes. Für Tschechisch Lernende haben Sie jetzt auch im Juni ein besonderes Angebot, richtig?
Also das Tschechische Zentrum bietet ja auch Tschechisch-Sprachkurse an. Wir sind immer wieder sehr erfreut, dass es doch viele Interessenten gibt an diesen Kursen. Das sind junge Leute, ältere Leute und wir bieten sogar einen Kurs an für Ruheständler, der auch immer recht gut besetzt ist und in dem immer gute Laune herrscht. Und seit 3 Jahren, glaube ich, gibt es ein ganz besonderes Angebot, dass nämlich die Teilnehmer unserer Sprachkurse oder auch Teilnehmer anderer Sprachkurse in Berlin die Möglichkeit haben, das Czech Language Certificate abzulegen. Das ist die zertifizierte Sprachprüfung der tschechischen Sprache der Prager Karls-Universität. Und am 15. und am 16.06. werden bei uns halt Prüfungen abgenommen in den Räumlichkeiten des Tschechischen Zentrums. Da kommen dann extra Prüfer aus Prag.
Die Räumlichkeiten des Tschechischen Zentrums, da hatten Sie mir bereits gesagt, dass es da zu einigen Änderungen kommen wird.
Diese Tschechischprüfung wird die letzte öffentliche Veranstaltung, wenn man das so nennen kann, in unseren bisherigen Räumlichkeiten sein. Dann werden wir die Räumlichkeiten hier für die Öffentlichkeit schließen im Sommer, werden unsere Umzugskartons herausholen und Kisten packen und im Sommer umziehen. Und zwar werden wir dann in den Räumlichkeiten der tschechischen Botschaft zu finden sein. Und nachdem wir dann alles ein- und ausgepackt haben, sind wir dann im September für das Publikum wieder zu erreichen und werden dann in der zweiten Jahreshälfte wieder ein interessantes Programm, aber in neuen Räumlichkeiten anbieten.
Vielen Dank, Frau Frankenberg, für das Interview.
Mit Christina Frankenberg vom Tschechischen Zentrum Berlin hat Marco Zimmermann gesprochen. Und mit der heutigen Ausgabe der Senderei Aviso ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.